Eltern haben ein paar Dinge, die sie ihren Kindern unbedingt mitgeben möchten. Fürs Leben sollen sie lernen, Hände waschen vor dem Essen, andere Menschen respektvoll behandeln und nie Tiere quälen und viele andere Dinge. Wenn du eine Lehrperson bist, hast du auch ein paar Dinge, die müssen die Kinder, die du unterrichtest, unbedingt mitnehmen und wissen. Und so geht es auch mir als Pastor. Ich habe einen Zettel angefangen und mir Dinge aufgeschrieben, die meine Predigthörer unbedingt mitnehmen müssen. Und zwei Punkte davon bringe ich euch heute Morgen. Der erste Punkt: Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen die hebräische Konjugationsweise kennen und anwenden. Wir haben alle in der Schule konjugieren gelernt. Das geht so: Ich sage, du sagst, er sagt. Also am Anfang komme ich, ist wichtig, was ich sage, dann ist wichtig, was du sagst, was du zu sagen hast und dann noch, was er oder sie zu sagen hat. Was ich sage, kommt zu Beginn. Wie ich gesehen habe, ist das auch in den meisten anderen Sprachen so üblich, auch im Ukrainisch. Im Hebräischen, in der Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, geht das Konjugieren andersrum. Er sagt, du sagst, ich sage. Das müssen Sie mir jetzt einfach so glauben. Aber es ist so, und das ist für mich eine interessante und vielsagende Konjugationsweise. Er, darunter versteht der fromme Jude Jahwe. Was hat Gott zu sagen? Dann, was hat der Nächste? Was hast du zu sagen? Und erst an dritter Stelle kommt, was ich denn zu sagen habe. Was für eine schöne Reihenfolge. Und wenn Sie diese Wahrheit mitnehmen und anwenden, dann ist das Ziel dieser Predigt bereits erreicht. Auf dem Büchermarkt gibt es viele spannende Bücher. Eins davon habe ich kürzlich gelesen und darauf basiert die Predigt: Free of Me, frei von mir. Es gibt auch ein anderes: In drei Schritten zum starken Ich. Welches Buch interessiert Sie mehr? Ja, wir können unseren Narzissmus nicht heilen, indem wir uns selbst ignorieren. Die Lösung ist, unseren Blick auf Gott und den Nächsten zu fixieren. Und anstatt dass ich jetzt unsere Ich-Bezogenheit geißle, möchte ich einen anderen Weg gehen. Wie gelange ich denn zu dieser Freiheit, nach der wir uns alle so sehr sehnen? Wir sind ja oft gefangen in uns selbst. Kürzlich meinte jemand, dass ich bestimmt kein Problem hätte mit Selbstbezogenheit. Diese Ehre kann ich leider nicht auf mir sitzen lassen. Bei meiner Hinwendung zu Jesus Christus hat sich nämlich auch mein Ego bekehrt. Es wurde fromm. Anstatt dass ich jetzt im Alltag was gelten wollte, suchte ich nun in der Gemeinde Aufmerksamkeit, so nach dem Motto: Wer ist der Frömmste im ganzen Land? Solche Dinge geschehen sehr, sehr unterschwellig. Und als ich mir auf die Schliche kam, begann ich am Problem zu arbeiten. Es geschah, was geschehen musste. Je mehr ich versuchte, von diesem ekelhaften Ego wegzukommen, desto mehr befasste ich mich damit und desto mehr war ich drin gefangen. Und nun darf ich euch heute ein befreiendes Doppelrezept verraten. Es ist einfacher und wirkungsvoller, als Sie vielleicht denken. Wer den Nächsten im Fokus hat, schaut automatisch von sich weg. Und wer Gott im Fokus hat, schaut auch automatisch von sich weg. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir Religion als Spiel betreiben wollen oder ob es uns mit der Jesus-Nachfolge wirklich ernst ist. Wir können unsere egoistischen Triebe umlenken und sogar hinter frommen Aktivitäten verstecken und weiter ausleben. Der erste Schwerpunkt, den Nächsten im Fokus haben. Ich bin ein Mensch, der gerne Biografien liest. Mich beeindrucken Menschen wie Corrie ten Boom, Mutter Teresa, Albert Schweitzer, Hudson Taylor, Dietrich Bonhoeffer und so weiter. Alle diese für mich bewundernswerten Menschen zeichneten sich aus durch ein Merkmal, nämlich, dass es ihnen ganz stark um die anderen ging und nicht um sie selber. Sie hatten ein höheres Ziel, als sich selbst zu verwirklichen. Sie wollten anderen helfen und dazu trieb sie ihre Nächstenliebe und ihr tiefer Gottesglaube. Sie hatten erkannt, welch furchtbares Gefängnis das Ego sein kann. Die Geschichte in Lukas 10 vom barmherzigen Samariter ist dazu eine sehr schöne Veranschaulichung. Hinsehen ist wohl der erste Akt von Nächstenliebe. Als der Zusammengeschlagene dort am Boden lag, war das bestimmt kein schöner Anblick. Der blutüberströmte Körper, das sterbende Röcheln ergaben ein schlimmes Bild. Und der Mann aus Samarien beugte sich zum Verletzten hinunter, ohne zu fragen, ob ihm das sein Terminkalender erlaubt. Ohne zu fragen, ob er sich dabei vielleicht eine ansteckende Krankheit holen könnte. Und als er ihn auf sein Reittier hob, fragte er nicht lange, ob sein Rücken das zulässt. Der Samariter brachte den Verletzten in den nächsten Gasthof und ließ seine Barmherzigkeit auch etwas kosten. Ganz anders die beiden Gottesmänner aus dem Tempel. Scheinbar aus Liebe zu Gott gingen sie am Verletzten vorbei. Ja, Priester und Leviten unterstehen strengen Reinheitsvorschriften und dürfen keine Toten berühren. Sie hatten wohl Angst, der Verletzte könnte unter ihren Händen wegsterben und sie würden dann unrein und dieses Risiko wollten sie offenbar aus Liebe zu Gott, könnte man schön sagen, nicht eingehen. Was am Schluss des Tages zählte, beim Verletzten und bei Gott, war die selbstlose Hilfe des Mannes aus Samarien. Ich liebe Gott. Dieser Satz ist sehr schnell gesagt. Liebe ich ihn auch mit meinen Taten? Da können einige ganz ruhig zurücklehnen und auf ihr christliches Engagement verweisen. Was wäre aber, wenn Gott das anders sieht, wenn er mit anderen Maßstäben misst? Was wäre, wenn unsere Liebe zu Gott nicht am Gottesdienstbesuch gemessen würde, an der Länge und Intensität unserer stillen Zeit, am Besuch von Seminaren und Konferenzen zur geistlichen Weiterbildung, an den Wundern, die wir erleben und an den Menschen, denen wir von Gott erzählen? Stellen wir uns vor, Gott nehme einen anderen Maßstab und sagt, die Liebe meiner Geschöpfe messe ich daran, wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie die behandeln, die ich in ihre unmittelbare Umgebung gestellt habe, Kinder, Vorgesetzte, Nachbarn, Flüchtende und so weiter. Unsere Gemeinden sind oft Orte sinnvoller geistlicher Unterhaltung. Der Gottesdienstbesucher versteht sich als Konsument. Was hat mir die Gemeinde heute zu bieten? Werden wohl meine bevorzugten Lieder gesungen? Hoffentlich spricht mich die Predigt an, bringt mich geistlich weiter und ist nicht zu lange. Dabei wäre Gottesdienst und Gemeinde als Oase gedacht, wo Menschen aller Couleur aufatmen können, wo sie Wertschätzung erhalten und in ihrer geistlichen Entwicklung gefördert werden. Wir sind alle gefragt. Stellt euch eine Gemeinde vor, die tatsächlich von ihrer Selbstbezogenheit weggekommen ist. Du bist gespannt, wen Gott dir heute in den Weg stellt, damit du ihm etwas Gutes tun kannst. Anstatt nach dem Gottesdienst herumzustehen und zu warten, ob dich jemand grüßt, fragst du den Heiligen Geist, auf wen soll ich heute zugehen? Wer hat eine freundliche Nachfrage vielleicht nötig? Wem kann ich ein gutes Wort zusprechen? Allenfalls für wen könnte ich beten? Oder wem könnte ich danken für seinen Beitrag am Gottesdienst? Vielleicht sind mal die Mitarbeitenden im Untergeschoss dran, die einen wichtigen Dienst an unseren Kindern tun. Man wird dir besonders nach dem Gottesdienst abspüren, ob es um dich geht, ob du auf die Rechnung kommen möchtest oder ob du andere im Blickfeld hast. Und so ist nach dem Amen hier der Gottesdienst eben nicht aus, sondern er geht gleich weiter. Unsere Mutter hat uns immer wieder von ihrer Ziviltrauung erzählt. Dort hat der Standesbeamte ihnen vorgelesen, wer glücklich werden will, der soll nicht heiraten. Wer glücklich machen will, der soll heiraten. Wer verstanden werden will, der soll nicht heiraten. Wer andere zu verstehen sucht, der soll heiraten. Nun der zweite Schwerpunkt, Gott im Fokus. Wenn ich meinen Blick auf Gott, meinen Schöpfer und Retter richte, dann schaue ich automatisch von mir weg. Dann ist eine Bauchnabelschau nicht möglich, wenn ich nach oben blicke. Ein wachsender Glaube lenkt die innere Blickrichtung immer mehr vom eigenen Ich weg auf Gott. Und Glauben ist mehr als die Überzeugung, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Der Glaube betrifft in hohem Maß unser Verhalten und prägt es nach neuen Wertmaßstäben. Und dabei hilft mir die Anbetung. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch als Anbeter geschaffen ist. Wir brauchen alle jemanden, den wir bewundern können. Ich habe mich gefragt, wen bewundere ich und warum? Und das ist im Moment oder war so kürzlich der Torwart der Nationalmannschaft, Jan Sommer. Und das hat seinen Grund, dass ich den bewundere. In der Schule wurde ich meistens ins Tor gestellt, weil ich nicht so sportlich war. Aber wenn dann ein harter Pass kam, drehte ich dem den Rücken zu. Und bei Jan Sommer bewundere ich immer, wie der nichts anderes will als diesen Ball. Seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Gier gilt diesem Ball. Und ich kann jetzt von mir wegschauen auf einen, der das schafft, was mir nie gelang. Im Glauben und mit dem Glauben haben wir die Möglichkeit, von uns wegzuschauen auf einen Höheren, auf einen, der wirklich über allem steht. Ich zitiere hier John Stott: Wenn Anbetung richtig ist, weil Gott ihrer würdig ist, dann ist sie auch das beste aller Gegenmittel für unsere Selbstbezogenheit. Der wirksamste Weg, uns frei vom Bacillus des Egoismus zu machen. In der wahren Anbetung richten wir den Scheinwerfer unseres Verstandes und unseres Herzens auf Gott und vergessen vorübergehend unser mühseliges und normalerweise penetrantes Selbst. Wir staunen über die Schöpfung, wir betrachten das wundersame Kreuz, an dem der Fürst der Herrlichkeit starb. Wir sind ergriffen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Soweit das Zitat. Das alttestamentliche Wort für Ehre beinhaltet das Eigenschaftswort schwer. Schwer ist von seiner Bedeutung her eigentlich neutral. Wenn ich eine schwere Last zu tragen habe, dann empfinde ich das negativ, weil diese Last auf meine Knochen drückt. Wenn ich dagegen eine schwere Ernte einfahren kann oder ein Jäger ein schweres Tier erlegt, dann ist das positiv. Also Ehre kommt von schwer und als Hauptwort könnte man übersetzen wertvoller Besitz oder Gewicht. Ehre sei Gott bedeutet demnach von der Grammatik her nichts anderes als Gott Gewicht geben. Wenn wir Gott und seine Sache gewichten, dann ehren wir Gott. Wir können das vielleicht von einer anderen Bibelstelle her besser verstehen. In den 10 Geboten kommt auch die Aufforderung an die Kinder, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und hier wird genau dasselbe Wort für schwer verwendet. Du sollst deinem Vater und deiner Mutter Gewicht geben, könnte man auch übersetzen. Liebe Kinder, das heißt jetzt nicht, dass ihr euren Eltern Lasten auflegen sollt. Das wäre das totale Missverständnis dieser Aussage. Vielmehr ist gemeint, dass das Wort und der Wunsch der Eltern Gewicht hat. Die Eltern ehren heißt, dass man hinhört, was sie zu sagen haben, was ihr Wunsch und Willen ist. Vielleicht ehrst du heute als erwachsene Person deine Eltern dadurch, dass du dir Zeit nimmst für sie. Besuch im Altersheim oder irgendwo. Das Zusammensein mit ihnen ist dir wichtig, hat Gewicht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Wer Gott anbetet, macht genau das, was die Zielrichtung dieses Verses ist. Dieser Vers steht im Zusammenhang, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Wer Gott zum Vater hat, braucht sich keine Sorgen machen. So wie ein kleines Kind sich auch keine Sorgen macht. Es hat ja eine Mutter, es hat ja einen Vater. Wie schön ist es, wenn ein kleines Kind uns vertrauensvoll sein Händchen entgegenstreckt, weil es Nähe oder Unterstützung braucht. Ein kleines Kind, das sich um jedes und alles sorgt, hat doch ein gestörtes Verhältnis zu seinen Eltern. Ein Kind Gottes, das sich ängstlich um jedes und alles sorgt, hat doch ein gestörtes Verhältnis zu seinem himmlischen Vater. Ich mache mir Sorgen, wenn ich den Blick auf den himmlischen Vater verliere und meine, ich müsse für alles zuständig sein und alles selber schaffen und schauen, wie ich zurechtkomme. Darum ist die beste Abhilfe für das ängstliche Sorgen, Gott den Platz geben, der ihm wirklich zusteht. Und das muss oft eingeübt werden. Gott nimmt sich diesen Platz nicht selbst. Das heißt da, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz. Und wie viel Gewicht Gott und seine Sache in meinem Leben hat, kann ich mal überprüfen. Ich kann es daran messen und sehen, ob Gott wirklich ein gewichtiges Wort in meinem Alltag zu sagen hat. Ob ich ihn frage, welchen Beruf ich wählen soll, wie ich sein Geld verwalte, welche Freundschaften und Beziehungen ich pflege, welche Medien ich konsumiere, welche Reihenfolge mir wichtig ist, ich, du, er, du, ich, alles Dinge, wo wir uns prüfen können. Ja, was hat man denn schlussendlich davon, wenn man Gott den ersten Platz einräumt? Ich möchte es mit einem Beispiel, mit einem ganz einfachen Beispiel aus der Mathematik veranschaulichen. Stelle Gott als Nummer eins vor alles. Selbst wenn nachher nur noch Nullen kommen, die Zahl wird immer größer. Er wird euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Das erleben wir so hier im reichen Westen und wollen dankbar sein dafür. Ja, was hat man denn davon, wenn man Gott, dem dreieinigen Gott, den ersten Platz in seinem Leben einräumt? Man hat Frieden mit Gott in einer zerstrittenen Welt. Vergebung der Schuld in einer nachtragenden Welt. Ewige Freude in einer Welt, die nur Freude auf Zeit kennt. Bestimmte Hoffnung in einer Welt, die oft wenig Raum für Hoffnung lässt. Liebe in einer Welt, die nur den Sympathischen liebt. Heil und Heilung in einer unheilvollen Welt. Gottes Nähe in einer Welt, die oft auf Distanz geht. Und Freiheit. Wir können sogar frei von uns selbst werden. Ich komme zum Schluss. Bei seiner Lehre spricht Jesus Christus drei Zielpunkte der Liebe an. Unsere Liebe soll sich auf Gott richten, auf den Nächsten und an uns selbst. Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selber liebst. Ein Mensch, der von Gottes Liebe erfüllt ist und eine gesunde Identität hat, kann das immer besser. Und ich bitte euch, das Rezept von heute auszuprobieren. Wer Gott und den Nächsten im Fokus hat, der schaut automatisch von sich weg. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Ich bete mit Worten von Shane Claiborne. Herr, vergib mir, dass ich manchmal zu hoch von mir denke. Herr, vergib mir, dass ich manchmal zu niedrig von mir denke. Herr, vergib mir, dass ich überhaupt so viel an mich denke. Amen.